Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Wenn ihr Kurzpott spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge.
Ich wünsche Ihnen einen anregenden Kongress mit vielen Ideen und Begegnungen, die Sie bereichern und die Sie mit nach Hause nehmen.
Hallo.
Moin.
Guten Morgen, Marco.
Ja, hallo. Sind wir jetzt schon mittendrin oder bist du noch im Vorgeplänkel?
Wir sind mittendrin bei mir im Studio. Und wir waren mittendrin auf der Bundestagung Autismus 2024, dem großen Autismus-Kongress in Bremen dieses Mal. 1400 Leute, habe ich gehört, waren dabei.
Ja.
Und unsere ganzen Gespräche, die so am Rande stattgefunden haben, mal Marco und ich zusammen und dann ich alleine als Reporterin unterwegs auf der Messe, durch die Hallen, vor den Vortragssälen lauernd, oder auch mal auf dem Hotelzimmer mit Christine Preismann, damit wir ein bisschen mehr Ruhe hatten. Die wollen wir euch in den nächsten Tagen nach und nach präsentieren.
Es waren sehr schöne Gespräche, die ich da hören konnte und freue mich auch, dass die dann bald für andere zu hören sind.
Jetzt heute bei unserer Rückblicksfolge, bei unserer Sonderpodcast-Folge zur Bundestagung, wollen wir euch ein paar Ausschnitte davon auch einspielen und diejenigen von euch, die uns zuhören und die ganze Zeit sich vielleicht fragen, hä, Bundestagung, Autismuskongress, was ist das überhaupt? Kannst du mal versuchen zusammenzufassen, was das ist, diese Bundestagung, die alle paar Jahre stattfindet?
Die Bundestagung von Autismus Deutschland, auch manchmal Autismuskongress genannt, findet, meine ich, alle drei Jahre statt in verschiedenen Städten. Dieses Jahr hatten wir sie in Bremen unter dem Motto Arbeit, Lebenszufriedenheit und
ich gucke einfach nochmal drauf. Bildung, Beruf, Lebenszufriedenheit.
Ja, und das ergibt dann aber eine relativ große Themenvielfalt, wo es eben um Frühtherapiemethoden geht, aber auch um Therapiemöglichkeiten für Erwachsene, weil es ja wie bekannt nicht nur für Autisten, sondern auch für Nicht-Autisten schwer ist, an Therapien und Psychotherapien aller Art zu kommen. Und es ging aber auch um Forschungen in Sachen Autismus, um gesellschaftliche Themen und ein großer Fokus lag eben auf dem Bereich Bildung und Arbeit. Wir hatten ja auch ein kurzes Gespräch mit einem Referenten, der eben auch selbst als Schulbegleitung gearbeitet hat, immer noch arbeitet. Warst du auch bei dem Schulbegleiter-Vortrag drin von Fabian Hoff?
Nee, aber den haben wir ja getroffen.
Den haben wir ja persönlich
an unserem Stand. Das war eine tolle Situation. Gehen wir mal mitten rein.
Ich habe ein Buch geschrieben über Autismus und Schulbegleitung und ich möchte unbedingt, also ich benutze so ein, ich benutze das Eisbärmodell, so nenne ich das.
Das kommt uns bekannt vor.
Ja. Um ja zu erläutern, wie das mit der Erschöpfung und sowas ist bei autistischen Menschen.
Ja. Also über das Eisbergmodell dann auch eine unserer
Gäste. Nee, nicht Eisberg, sondern nur Eisbär. Eisbär.
Ach, Eisbär.
Ist dann der Eisbär der Autist?
Ja, genau. Und der sitzt aber auf einer Eisscholle und der muss so durchs Meer navigieren.
Ah, okay.
Und je anstrengender das wird, desto schräger steht die Eisscholle im Wasser.
Ja.
So, okay. Und je schräger die Eisscholle im Wasser steht, desto mehr muss er sich natürlich festhalten, desto weniger kann er dann noch irgendwie auch auf die Situation einwirken und so.
Ja, Fabian selbst ist auch Schulbegleiter und hat eben dort auch einen Vortrag gehalten zum Thema Schulbegleitung. Und das Interessante ist, dass Fabian selbst auch im Spektrum ist, das also eben aus der Perspektive begleiten kann, also nochmal anders begleiten kann, weil er sich vielleicht auch mehr in die Wahrnehmungswelt seiner zu begleitenden Schüler und Schülerinnen einfühlen kann. Er selbst bezeichnet sich eben auch ganz robust als Autist. Was ich auch nochmal interessant fand, dass wesentlich mehr Autisten und Autistinnen beteiligt waren in dieser Tagung. Ich war das letzte Mal 2016 auf einer Bundestagung in Dresden und da gab es nämlich ziemlich seltsame Eigenheiten, weil eben Autisten offenbar nicht beteiligt wurden, auch in Referaten wenig vertreten waren, wo es dann eine sehr heiß geführte Diskussion gab, weil es einen Vortrag gab, der sich damit befasste, ob Autisten empathisch genug sind, dass sie humanistische Ideale erfüllen können. Das war sehr, sehr schräg. Das war so ein Philosoph, Wissenschaftler, keine Ahnung, der selbst wohl noch nie einen Autisten getroffen hat und sich anmaßte, darüber einen Vortrag zu halten. Und der hat dann aber auch entsprechend von dann den doch dort vertretenen Autisten guten Gegenwind bekommen. Aber gut, das ist ja Jahre her. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzettel, ne?
Ich habe an einem der Stände bei uns in der Halle eine Frau kennengelernt und bin mit ihr ins Gespräch gekommen. Wir haben Adressen ausgetauscht, also Flyer ausgetauscht und sind dann gemeinsam zu einem Vortrag gegangen, zu dem von Professor Zimpel aus Hamburg, der gerade über Neurodiversität dort auch einen Vortrag gehalten hat. Also darüber, wie unterschiedlich wir die Welt wahrnehmen und wie gleich wir uns dabei sind, ne? Also mit unseren Reaktionen auf unterschiedliche Herausforderungen, dass wir uns da im Grunde eben gleichen. Wir sind eben alles Menschen, aber mit uns unterschiedlichen Konstitutionen.
Ja, ja, richtig.
Und dann merkte ich, dass ich meine Begleiterin zusehends überforderte durch meine Art als Reporterin.
Darf ich mich dazusetzen?
Also ich bin als Reporterin manchmal ziemlich hartnäckig. Also ich laber nicht auf die Leute ein, aber ich bin einfach mit dabei, weil das mein Anliegen ist, zu begleiten. Ich bin wie so eine Besucherin oder eine Mitreisende, ne? Und bin mit ihr gemeinsam in den Saal rein.
Ich mache auch Interviews hier für eine kleine Sonderfolge für die Bundestagung.
Und dann hatte ich auch eine Frage an meine Begleitung, wie ich dachte, aber sie wollte partout nicht.
Also jetzt?
Also sie hat, nein, ich will das nicht. Und ich wusste,
aber kann auch anonym sein.
Im ersten Moment, hups, schroff, aber es war nicht schroff gemeint. Ich habe sie dann an den anderen Tagen, habe ich sie öfter mal gesehen. Sie war eine von den Menschen, die am Rande dieser Tagung, da sind so lange Flure, da laufen die Leute vorbei, da gehen die Getränkewagen, die Geschirrwagen, es klappert und Stimmen überall. Sie war eine von den Personen, die das Fenster aufgemacht haben, das ging zum Glück, und einfach nur irgendwie eine Fußspitze und das Gesicht so rausgehalten haben, um auf diesen weiten Platz zu gucken, den vor dem Kongresszentrum in Bremen war, also wo zu der Zeit wenig los war. Also die Frau am Fenster und die anderen im Ruheraum. Also ich habe zwischendurch mit Bianca, die ja auch mit bei uns am Stand war und die ihr aus der ersten Folge kennt, auch ein Interview am Rande geführt, in einer sehr skurrilen Situation, weil da ja überall Menschen waren und im Ruheraum für Menschen, die wirklich mal abschalten wollen zwischendurch, natürlich kein Interview geführt werden kann, haben wir geguckt, ja, wo kann man sich denn hinstellen, wo nicht so viel los ist, und haben dann in dieser Ausstellerhalle hinten rechts in der Ecke hinter den Toiletten so noch einmal ringsum ein stilles Plätzchen gefunden.
Herzlich willkommen zum Blitzinterview in der Schmuddelecke der Ausstellungshalle, wo das Toilettenpapier gelagert wird. Wo ist dir Autismus zum ersten Mal im Leben begegnet?
So ganz persönlich bei meiner Geburt.
Was macht Autismus für dich persönlich aus?
Autismus macht für mich persönlich aus, dass ich in vielen Bereichen des Lebens ganz andere Verarbeitungsstrukturen habe als andere Menschen, was dann positive und auch negative Faktoren mit sich bringt.
Wie erklärst du Leuten, die Autismus nicht kennen, kurz und verständlich, was es ist?
Eine Wahrnehmungsverarbeitungsstörung ist immer meine Einführung.
Und danach, also ich war selber auch voll von Eindrücken, habe ich Bianca dann in den Ruheraum gebracht, Tür auf. Tür zu und absolute Stille.
Gut.
Und mir ging es dann so, wenn ich abends von diesen Tagungstagen mit dem Fahrrad zurück nach Hause gefahren bin, durchs dunkle Bremen, dass ich auch viel reizoffener war, beziehungsweise abends dann diese doch stärkere Ruhe richtig in mich eingesogen habe. Und am nächsten Morgen dann wieder das pralle Leben. Also die Wahrnehmung ist einfach geschärft worden an diesen 3 Tagen. Ja, ging dir das auch so?
Ja, sowieso. Beziehungsweise ich stelle mir dann vor, wenn ich dann sage, das ist exponentiell mehr, sofern man das überhaupt so mathematisch ausdrücken kann, aber vielfältig mehr. Und da geht es dann ja nicht nur um auditive, sondern auch um sensorische Reize, um akustische, das ist ja auditiv, um, wie heißt es für die Augen, optische, optische Reize und vieles mehr, ne? die dann ja auch noch mit verarbeitet oder eben nicht verarbeitet und nicht gefiltert werden können. Und das denke ich immer wieder, das ist so schwer vorstellbar, ne? Und ich dann immer wieder merke, wie wir da nochmal an die Empathie der nicht autistischen Menschen, der neurotypischen Menschen appellieren dürfen, dass sie sich das mal vergegenwärtigen, um sich dann klar zu machen, wenn da bestimmte Einschränkungen vorhanden sind, dass das keine Laune ist, die dann dort auftritt, so von wegen, du hast jetzt keinen Bock oder irgendwas, sondern nee, ich kann gerade nicht anders. Das immer wieder zu verstehen, obwohl eben, ne, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, sehr unterschiedliche Fähigkeiten, die im Laufe eines Tages auftreten können. Das hatte auch Christine Preismann kurz erwähnt, dass das eben keine gewollte Provokation dererseits ist, sondern das ist dann so. Sie könnten sehr eloquent über Dinge reden, währenddessen sie dann an bestimmten anderen Situationen bestimmte Reize nicht aushalten können, dann die Situation nicht weiterverfolgen können, sich rückziehen müssen oder anderweitig eingeschränkt sind, ne? In der Orientierung, in dem Fokus der Handlungsplanung, sonst was. So.
Christine Preismann ist Ärztin, Dr. Ja. Christine Preismann hat in Allgemeinmedizin, also hat in Humanmedizin promoviert. Allgemeinmedizinerin ist sie mit Zusatzausbildung. Unter anderem hat sie eine Psychiatrieambulanz für Suchtkranke in der Nähe von Darmstadt geleitet und hat seit 2021 eine eigene Praxis für Psychotherapie, hauptsächlich für Erwachsene. Und davon hat sie mir in unserem Gespräch erzählt.
Ich merke einfach, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt im Kontakt mit anderen Menschen. Und wenn die anderen besser Bescheid wissen über meine Art, dass es eben auch keine Boshaftigkeit ist, die mich den anderen gegenübertreten lässt, dann merke ich immer wieder, dass die eben auch anders mir gegenübertreten. Also in der Klinik beispielsweise haben die Kollegen irgendwann wirklich den Kontakt ganz anders gestaltet, als sie wussten, dass bei mir eine autistische Störung vorlag. Und ich habe gemerkt, die nehmen mich nicht mehr als boshaft, bösartig wahr. Das war mir wirklich sehr wichtig gewesen. Vorher hatten die immer den Eindruck, ich sei sehr, ja, penibel, vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen? Ich habe die anderen immer kritisiert, wenn sie zu einer Besprechung ein bisschen zu spät gekommen sind. Und das hat mir natürlich nicht so sehr viele Sympathien eingebracht. Und als die dann erfahren haben, dass das mein zugegebenermaßen ungeschickter Versuch war, in Kontakt zu kommen, konnten sie das einfach ganz anders einschätzen und sind dann auch, ja, ganz gezielt auf mich zugegangen. Und dann hatten wir tatsächlich auch einen ganz schönen Kontakt miteinander gehabt.
Und diesen Kontakt wünschen Sie sich natürlich eigentlich?
Ja, natürlich. Ich würde mir schon auch einen Menschen wünschen für ein gelegentliches Treffen. Ich würde mir einen guten Freund, eine Freundin wünschen. Ja, selbstverständlich. Nicht immer und nicht zu jedem, nicht in jedem Moment, aber doch immer mal wieder. Bei vielen autistischen Menschen ist es so, dass dieser Wunsch einfach erst dann kommt, wenn man tatsächlich all die anderen Fragen in seinem Leben für sich klären konnte. Bei vielen ist es so, dass während der Pubertät, während der Jugendzeit einfach die Schule noch so präsent ist, dass man gar keinen Kopf hat für all die anderen Dinge. Man muss sich darauf konzentrieren, die Schule irgendwie hinzukriegen. Und ich erlebe das auch immer wieder so, gerade so das Schulende, der Beginn in den Beruf, in die Ausbildung, vielleicht auch in das Studium. Das ist oft eine ganz schwere Krisenzeit für autistische Menschen. Und das ist oft auch die Zeit, in der sie dann auch zu mir kommen in meiner Praxis.
Ich war auch erstaunt, wie persönlich sie auch persönliche Einblicke sie gegeben hat. Ich würde jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen wollen, aber das hat mich auch sehr beeindruckt. Also, dass sie... Sie sagt ja auch, dass sie sich da in vielen weiterentwickelt hat und mehr Selbstregulationsmöglichkeiten für sich sieht, um mit Situationen gut umgehen zu können. Ne, Hajo hatte das ja auch in seinem Interview mit dir kurz berichtet, dass er das Glück hat, dass er das Hotel gleich um die Ecke hat.
Also Hajo Seng ist Mathematiker, hat in Rehabilitationspädagogik promoviert und bringt so viel Kompetenz zusammen und so viel Kraft, also das hat er mir ja auch im Gespräch erzählt, dass dieses Engagement für die gemeinsame Sache und für mehr Verständnis in der Gesellschaft, dass ihn das auch mit konstruiert, würde ich es jetzt nennen, also dass er dadurch, hatte ich den Eindruck, noch mehr bei sich selber angekommen ist und so seine Aufgabe im Leben gefunden hat.
Da hatte ich auch mal einen jungen Mann eine Zeit lang begleitet, der wollte Rettungssanitäter werden und hat so gut wie gar nicht, also sehr, sehr reduziert gesprochen. Ne? Also wirklich so wenig irgendwie, dass selbst in der eigenen Familie so die Vorstellung da war, der ist irgendwie zurückgeblieben, irgendwie geistig behindert. Ich habe halt schnell gemerkt, das kann es irgendwie nicht sein, weil der einfach so unglaubliche Gedächtnisleistungen und sowas auch hatte, ne, die da überhaupt nicht dazu passten, zu so einem Bild. Und ne, was man dann auch bemerkt hat, wenn man sich mal ein bisschen auf ihn eingelassen hat, irgendwie so. Und der hatte sich dann irgendwann mal beworben, dann beim Roten Kreuz in Hamburg. Und ich habe das erst dann mitbekommen, als mich dann war damals die stellvertretende Geschäftsführerin in unserem Projekt eben angerufen hatte und gesagt hat, ja, da war ein junger Mann. Na, der wollte sich da bewerben bei uns und der ist da einfach gekommen und hat kein Wort gesagt. Na, der hat mir mal seine Unterlagen vor den Latz geknallt und ist dann irgendwann einfach aufgestanden und wieder gegangen. Und aber die Unterlagen, das sah ja eigentlich ganz gut aus und ne, ein Zeugnis und Praktikum und bla bla bla. Und da war dann auch die Nummer von unserem Projekt drauf. Und dann hat sie gesagt, also sie wollte einfach mal wissen, was war das jetzt irgendwie und was ist da passiert? Und dann habe ich ihr das so ein bisschen erklärt. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann kommen Sie doch das nächste Mal zusammen, dann machen wir nochmal ein Bewerbungsgespräch. Ne? Das ist mehr als 8 Jahre her und der junge Mann arbeitet immer noch beim Roten Kreuz.
Das ist eine unglaubliche Geschichte.
Ja. Also, ne, also so kann es dann auch kommen, aber das ist dann wirklich so eine Haltungsfrage, ne, dass dann wirklich jemand dann, sag ich mal, die Leute nicht abschreibt und sagt irgendwie, was ist denn das, irgendwie vergessen wir, ne, sondern einfach sagt, ja, da will ich dann doch mal nachhaken, doch nochmal nachgucken. Dann mal sehen, also den Leuten auch ein bisschen so eine Chance geben. Ne? Und das hat der junge Mann dann halt auch für sich nutzen können. Den hat er dann auch gemacht und ich glaube, die mögen den ganz gerne da, ne? Weil der will, ne, wenn es gesetzlich möglich wäre, würde er am liebsten gar keinen Urlaub nehmen. Der ist nie krank, der kommt nie zu spät. Ne? Und die ganzen Einsätze, die wir machen, der kennt das aus dem FF, wirklich jeden Handgriff. Ne? Das stimmt bis ins letzte Detail.
Mir ist während der Tagung oder nach der Tagung auch so der Gedanke aufgekommen, nun haben sich hier 1300 bis 1400 Leute zusammengefunden, um sich da in Vorträgen und in Gesprächsforen und so weiter und in den Ständen, in diesen Messeständen in der Nebenhalle zu treffen und auszutauschen und so weiter. Das betrifft ja aber, also was wir da besprechen, betrifft ja eigentlich die gesamte Gesellschaft. Und wie gelangt das an die gesamte Gesellschaft?
Als Ludger Theberts van Elst in seinem Vortrag gesagt hat, bei Frau Rosentreter im Podcast, da musste man dann ein bisschen recherchieren, damit man herausfindet, wie heißen spektakulär Eltern erkunden Autismus. Aber er hat uns erwähnt, und zwar in dem Zusammenhang, dass ihm bewusst geworden ist, während dieses Gesprächs, dass er ein Entdecker ist.
Wenn ich jetzt so an diese letzten 20 Jahre denke, ich habe in diesem Autismus-Themenfeld einfach so viele spannende Sachen entdeckt. Spannende Menschen, interessante Menschen, muss man sagen. Die haben ja besondere Schwierigkeiten meistens. Sonst kämen sie auch gar nicht zu uns. Nicht alle, nicht jeder, der autistisch ist, kommt deshalb zum Psychiater. Die gar keine Probleme haben, warum sollten die überhaupt kommen? Aber die zu uns kommen, haben natürlich immer besondere Schwierigkeiten, die meistens mit ihren Besonderheiten, strukturellen Besonderheiten zusammenhängt. Aber sie haben natürlich auch ganz oft ganz, ganz besondere Lösungsstrategien entwickelt. Das ist schon wirklich interessant, das so zu erleben, wie die ihr Leben gemeistert haben und mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert waren, aber auch welche fantasievollen und ja, oft kreativen Lösungen sie da gefunden haben. Und insofern habe ich da nicht nur viele interessante und spannende Menschen entdeckt, sondern auch Themen.
Professor Theberts van Elst, ich nenne jetzt mal seinen Titel mit, der dieses dicke Kompendium, Professor Dr. Theberts van Elst, Mediziner, Psychiater, Psychotherapeut und Philosophie hat er auch noch studiert und ich glaube auch promoviert.
Ja.
Dessen dickes Buch über dir rechts da in meinem Bücherregal liegt, Autismus, Spektrumstörungen im Erwachsenenalter.
Ja.
Dieses Standardwerk, das er inzwischen mit vielen autistischen Autorinnen und Autoren zusammen herausgibt. Also nicht nur mit Fachleuten aus der Wissenschaft, sondern auch mit Fachleuten aus der Wissenschaft und der Erfahrungswelt, die selber Autistinnen und Autisten sind. Er hat uns erwähnt und da habe ich gesagt, yes, das ist so ein Moment, auf den sind vielleicht noch ein paar mehr Ohren und Augen gerichtet. Mhm. Was ist bei dir? Also was nimmst du mit von der Tagung?
Ja, so ein bisschen diesen Abschlussvortrag von Peter Rödler.
Echt auch einer der Vorkämpfer für Pädagogik, Heilpädagogik und er nennt es immer Pädagogik, die den Rest mitnimmt.
Der nochmal so diesen überraschenden Aspekt aufmachte, eigentlich ist das Spektrum so weit zu denken, dass da alle drin sind, also eben auch die nicht-autistischen Menschen, weil man dann vielleicht sich nochmal eher sehr individuell darüber Gedanken machen kann, welche Einschränkungen oder welche Ressourcen habe ich eigentlich? Also unabhängig davon, ob ich jetzt mehr im autistischen Spektrum bin oder nicht, wo man dann vielleicht auch nochmal diese Diskussion um wie autistisch bin ich eigentlich, wenn ich gerne meine Dinge sortiert irgendwo einordne oder vielleicht bestimmte vertiefte Interessen habe, die dann vielleicht im Autismus-Spektrum als Spezialinteresse betitelt würden, die geben mir ja auch als Nicht-Autisten eine Sicherheit, weil ich mich wohlfühle, mit diesem Thema zu beschäftigen. Für Menschen im Spektrum mag das dann auch existenziell mehr Sicherheit vermitteln. Aber so ist es dann in dieser Vielfältigkeit. Jeder Mensch hat ja dann seine bestimmten Ressourcen und Schwierigkeiten, mit denen jeder auf seine Weise individuell umzugehen. Das war für mich nochmal ein guter Ausklang. Also auch mit seiner eigenen Verpeiltheit, die er da hatte mit den Mikros, dass er dann mit seinen Gestikulationen dann ständig an die Mikros stieß und dann irgendwie guckte, okay, wie kann ich jetzt mit meinen Gesten umgehen, die einfach mal zu ihm gehören, ne? Das macht seine Struktur aus.
Und ich muss also als Verhaltenstherapeut, der sich an Natural Teaching orientiert, muss den Eigensinn, die Interessen des Autisten so weit kennen und herausfinden, dass ich ihm oder ihr eine Situation anbiete, wo sie mit ihrem Interesse wirksam werden kann, wenn sie das Problem löst. Und das ist natürlich spannend, weil dann die Problemlösung selbst der Verstärker ist und nicht sozusagen nebendran steht. Und das ist genau das, was bei uns auch ist. Ja? Und das ist aber nebenbei genau das, was den Schülern
halt fehlt. Ein freudig gestikulierender Mensch, so, ne, der dann auch gern, wie vielleicht auch ich, mal abschweift und hier und da nochmal einen anderen Faden weiterverfolgt. Ja,
danke, Marco, für heute. Und ich habe jetzt für euch und für dich noch ein paar letzte Töne mitgebracht, die ich so am Schluss gesammelt habe. Eine Frau, die erst vor kurzem ihre Diagnose erhalten hat. Eine Frau, die vor kurzem eine psychotherapeutische Praxis eröffnet hat. Und dann habe ich einfach noch die nette Servicekraft gefragt, die unseren Tisch bedient hat.
Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. Was haben Sie persönlich hier gelernt, was Sie in Ihren Alltag mitnehmen und da irgendwie umsetzen wollen?
Fachlich kann ich schon relativ viel. Neu ist, dass ich selber Autismus habe und endlich mal Kontakt habe zu Leuten, mich jetzt am Ende nach Austausch auch traue, mit anderen Leuten drüber zu sprechen und mich auszutauschen. Und die sagen, ja, es gibt Wege weiter, es gibt Hilfe oder man nimmt selber Aktivität auf. Und ob im Alltag die Kraft dafür langt, ist wieder eine ganz andere Frage, aber die Motivation, dass man denkt, ja, es gibt Leute, die es verstehen, es gibt Möglichkeiten, was zu machen, das werde ich mitnehmen. Und das ist eigentlich mehr, als ich mir erhofft hatte, das ist super.
Vielen Dank. Nochmal ganz viel mehr die Sicht der Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, diese Sicht mehr mit einzubeziehen in die Arbeit, noch mehr partizipativ da reinzuarbeiten, weil wir häufig in der Fachwelt von bestimmten Dingen ausgehen, die nachher in der Wahrnehmung sich ganz anders abbilden. Und das kam hier in mehreren Seminaren deutlich hervor, dass es doch nochmal um diese Wahrnehmung der Menschen eigentlich geht und dass vielleicht mehr Menschen mit Autismus da auch mitgestalten, partizipieren und die Themen auch vielleicht nochmal maßgeblich mehr mitbestimmen dürfen. Ich würde es schön finden, wenn diese Menschen noch mehr mit einbezogen würden. Wäre so mein Eindruck hier.
Herzlichen Dank. Ja. Wir hatten doch gestern so nett Kontakt, als Sie uns am Tisch bedient haben. Ja. Haben Sie mit dem Thema Autismus privat zu tun?
Nein.
Also Sie haben ja ein bisschen was mitgekriegt. Ja. Was nehmen Sie für sich mit in den Alltag, was Sie hier gelernt haben?
Also ich nehme mit, dass es über Autismus so gar nicht viel gibt, so über die Medien, was ich sehr schade finde. Ich finde, ich habe hier einen ganzen Haufen sehr, sehr nette Menschen kennengelernt. Ich habe den Eindruck, dass jeder Einzelne ein riesengroßes Herz hat. Ich finde es schade, dass über Autismus so wenig gesprochen wird. Also ich bin froh, dass ich hier dabei sein durfte. Es war eine ganz, ganz tolle Begegnung.
Gut, also dann macht's gut und tschüss und bis zum nächsten Podcast, Kurzpod oder Extrapod.
Ja, tschüss und bis bald.
Das war Spektrakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektrakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.